ARD.
Jetzt wird es immer verrückter, gell? Ich weiß schon.
Vögel?
Waffeleisen? Keine gute Idee, aber nicht wie du denkst.
Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast mit Katrin Kolb und Florian Kienast.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur 9. und ja schon letzten Folge Besser Leben, aber natürlich nur in dieser Staffel.
Ja, trotzdem, schade. Und auch irgendwie krass, wie schnell die Zeit vergeht, oder?
Das stimmt, finde ich auch. Und Katrin, für dich war es ja die erste Staffel als Host. Wie war es für dich so?
Sehr schön war es. Ja? Sogar mit dir. Wer hätte das gedacht?
Hey, sag mal.
Vor allem auch total toll, wie ihr uns da draußen unterstützt und herausfordert. Ihr habt echt klasse Ideen, muss man sagen.
Das stimmt absolut. Die Folge über Mikroplastik in Wasserflaschen zum Beispiel ist komplett aus euren Ideen entstanden. Und wir wollen auf jeden Fall noch ein paar mehr Fragen von euch beantworten, die ihr uns zugeschickt habt.
Genau. Florian, wer fängt an, du oder ich?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, die erste Folge dieser Staffel, die hast du mitgebracht, Also fangst du an.
Gut, fangen wir an. Die erste Folge, da ging es um Staubsauger und zwar um die Frage, ja, die ganz viele Familien und Paare umtreibt, nämlich Kabel- oder Akkustaubsauger.
Ja, und wir haben gelernt, Akkustaubsauger sind besser für die Umwelt. Ich hätte es ja nicht gedacht.
Stimmt, aber da haben wir anscheinend wirklich den Nerv von ganz vielen getroffen, weil wir haben viel Post gekriegt, so in der Art, aber nix über meinen alten Kabelstaubsauger, auch wenn er schon klappert und vielleicht sogar einige Schrammen hat, aber keiner saugt so gut wie er.
Tja.
Das kennst du, gell?
Ich liebe meinen alten Staubsauger auch. Und also ich kann es mir beim besten Willen ja bis heute nicht vorstellen, dass so ein Akkustaubsauger so gut saugt wie mein gutes altes Kabelteil. Ich gebe es zu.
Du willst ihn einfach auch behalten. Es hat aber natürlich auch einen Grund, warum dieses Teil, das ja teilweise von der Oma noch geerbt ist.
Nein, so alt ist meiner nicht, aber
jeden Erdbrocken aufsaugt. Das hat ja einen Grund und einfach, weil er eine ordentliche Leistung hat. Also teilweise sind da noch welche mit 2000 Watt unterwegs. Das ist so die Größenordnung, die ein Heizlüfter braucht. Und da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, was das für Stromfresser sind.
Aber Katrin, ja, wenn sie doch so gut saugen.
Ich weiß ja. Ich weiß und jeder hegt und pflegt sein altes Gerät, ja. Weil solche gibt es ja auch gar nicht mehr. Die EU hat 2017 die maximale Leistung nämlich auf 900 Watt beschränkt. Michael Morris von der Stiftung Warentest.
Es ist so, wenn ich sehr alte Kabelsauger habe, verbrauchen die noch sehr, sehr viel Strom. Und da gab es von der EU Richtlinien, die nach und nach den maximalen Stromverbrauch begrenzt haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein aktuelles Gerät kaufe, bin ich auf jeden Fall schon deutlich besser als das Gerät von vor 15 Jahren.
Das heißt also, es ist nicht nur so jetzt mein Gefühl und das von vielen da draußen, dass die alten Staubsauger besser sind. Das ist wirklich so.
Ja, wobei man auch vorsichtig sein muss. Also Leistung ist jetzt nicht gleich Saugleistung. Die wird nämlich in Airwatt oder Kilopascal angegeben. Also das ist der Wert, den man beim Neukaufen vergleichen muss. Aber klar, so ein 2000 Watt Ungetüm, das saugt schon was weg.
Aber sie brauchen halt auch sehr viel mehr Strom. Mhm. Kann man ungefähr sagen, wann es sich lohnt, ein neues Gerät zu kaufen?
Ja, was die Umweltbilanz angeht, das hat sich die Stiftung Warentest ausgerechnet. Die haben einen alten 2000 Watt Staubsauger mit einem neuen Modell verglichen, das 650 Watt hat. Dann wurde die Entsorgung vom alten und die Produktion vom neuen gleich mit eingerechnet. Ja. Und was soll ich sagen? Schon im dritten Jahr hatte der neue Staubsauger die Nase vorn.
Also bei der Ökobilanz.
Mhm.
Und wichtig ist schon auch, und wenn es ums Geld geht?
Ja, da kann man einfach mal die Stromkosten vergleichen. Gibt es ja im Internet zahllose Rechner und dann rechnet man hoch. Wann kriegt man für die Stromersparnis einen neuen Staubsauger? Ich habe es mal für mich ausgerechnet, da hätte sich das nach 4 Jahren rentiert.
Kommt wahrscheinlich darauf an, wie oft man saugt. Wie oft saugst du so gerade?
Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.
Okay, bleiben wir beim Stichwort rentieren. Mhm. Darauf hat uns nämlich Björn aufmerksam gemacht. Ihm hat in unserer Staubsaugerfolge der Preisvergleich gefehlt. Also weil so ein Akkusauger, auch wenn er bei der Ökobilanz gewonnen hat, der kostet natürlich schon deutlich mehr.
Das stimmt, das muss man sich auch erstmal leisten können. Und dann musst du ja noch die Ersatzakkus dazu rechnen, an denen man ja fast nicht vorbeikommt. Wir mussten letztens für uns daheim auch schon einen Ersatzakku bestellen. Also da ist man schon schnell bei 60 bis 80 Euro.
Okay, Björn betreibt seinen 20 Jahre alten Staubsauger. Grüße gehen raus, Björn. Übrigens inzwischen mit Solarstrom. Damit ist er natürlich am nachhaltigsten unterwegs.
Ihr zwei Staubsauger-Buddies. Und da wären wir jetzt aber schon bei unserem nächsten Thema, wenn es um Solarstrom geht. Das hat doch einige Wellen geschlagen, nämlich die Folge über Balkonkraftwerke. Florian, das war ein Thema, das du recherchiert hast. Was kamen da für Fragen oder Anregungen?
Jede Menge, ja. Ich nehme jetzt mal die E-Mail von Rolf aus Freiburg. Liebe Grüße und vielen Dank für den intensiven Schriftverkehr. Also, der Rolf hat uns geschrieben, weil weil er, naja, er war nicht ganz zufrieden mit den aus seiner Sicht zu hohen Preisen für Balkonkraftwerke und Speicher, die wir genannt haben. Er schreibt, Zitat, ein einfaches Balkonkraftwerk mit 880 Watt Peak bekommt man für unter 300 Euro, zum Teil auch schon unter 250 Euro.
Also ich verstehe. Er will sagen, hey Leute, so ein Balkonkraftwerk, das lohnt sich auf jeden Fall, ist ja ein Appell quasi für die gute Sache.
Ja, genau. Aber ehrlich gesagt, unser Job ist natürlich so ein bisschen neutral auf die Fakten zu schauen. Und ja, der Rolf hat da absolut recht. So günstige Balkonkraftwerke, die gibt's gerade aktuell. Zum Beispiel habe ich entdeckt bei einem großen deutschen Discounter so ein Ding. Nur, wir können natürlich nicht beurteilen, wie gut sind diese Produkte. Zum Beispiel auch die, die im Internet mit Solarspeicher zum Teil sehr günstig verkauft werden. Mhm. Auch wie haltbar sind die. Ich habe das nochmal mit zwei Experten gesprochen. Auch die sagen, es kann sein, dass es da das Gleiche gilt wie bei vielen anderen Produkten. Günstig kaufen heißt doppelt kaufen oder es funktioniert. Also auch die sind da sehr, sehr vorsichtig. Was mir wichtig ist, haben diese Teile die notwendigen Zertifizierungen für Deutschland. Und da sage ich Achtung, ab Dezember 2025 gilt eine neue VDE-Norm. Technisch aber wichtig, okay. Wer nächstes Jahr eine Anlage kauft, sollte das im Blick haben.
Eine neue VDE-Norm. Ändert sich da was an den Anlagen?
Ja, die ist jetzt wirklich sehr frisch, die Norm. Da ist vieles noch unklar, wie es in der Praxis umgesetzt wird. Aber es könnte schon sein, dass die Stecker ein bisschen anders werden mit zusätzlichen Sicherheitsvorrichtungen. Aber es bleibt bei dem Schüco-Stecker, den jeder kennt und den jeder selber in die Dose reinstecken kann.
Ah ja, das war ja so ein großes Ding, gell? Dass genau. Es bei diesen alten oder bei den normalen Steckern bleibt. Und was passiert jetzt, wenn meine neue Anlage nicht diese neue VDE-Norm hat? Darf ich sie dann nicht anschließen?
Naja, also bei dir daheim im Balkon wird das erstmal niemand kontrollieren, aber ich habe beim Bundesverband Stecker Solar nachgefragt. Der Geschäftsführer Greg Morris, der hat mir drei Punkte genannt. Erstens, in manchen Städten und Bundesländern gibt es ja Förderungen für Balkonkraftwerke und da kann schon sein, dass es nur Geld gibt für, ich sage jetzt mal, für in Anführungsstrichen korrekte Balkonkraftwerke. Zweiter Punkt, Vermieter könnten fordern, dass nur solche Anlagen installiert werden mit der neuen VDE-Norm, ob die Vermieter das dürfen, weil Mieter haben ja grundsätzlich ein Recht, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Ja. Das muss man abwarten. Wahrscheinlich braucht es erstmal Gerichtsentscheidungen. Und das Dritte ist, was machen die Versicherungen? Da könnte sein, meint Craig Morris, dass im Fall der Fälle nur für aktuell normierte Anlagen bei Schäden gezahlt wird.
Das klingt jetzt alles danach, als wäre es auf jeden Fall sinnvoll, auf die aktualisierte Norm zu achten.
Auf jeden Fall. So, und jetzt wird es aus meiner Sicht sehr spannend, denn es geht um kleine Vögel. Also Katrin, mehr weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Aber du hast gesagt, zur Teflon-Folge ist eine Frage zu Vögeln gekommen. Ich bin maximal verwirrt.
Das verstehe ich. Pass auf, ich bringe gleich Klarheit rein. Okay. Das kam so. Brigitte hat sich bei uns gemeldet. Sie hat sich ein neues Waffeleisen gekauft. Jetzt wird es immer verrückter, gell? Okay. Ich weiß schon.
Vögel?
Waffeleisen, keine gute Idee, aber nicht wie du denkst. Nicht wie du denkst. Und auf der Gebrauchsanleitung für dieses Waffeleisen stand, nicht mit Vögeln im Raum verwenden. Und sie hat gesagt, sie hat jetzt keinen Kanarienvogel oder ähnliches, aber sie fragt sich schon trotzdem, was ist da los und ob wir eine Erklärung dafür haben.
Okay, also jetzt bin ich echt gespannt, warum Waffeleisenvögel, wie hängt das zusammen?
Also es ist tatsächlich so, dass Teflonpfannen oder Raclette oder Waffeleisen eben ab circa 220 Grad, so sagen Tierärzte, ein bestimmtes Gas freisetzen, auf das Ziervögel extrem empfindlich reagieren. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die hat über ihre Online-Schadstoffberatung schon mal so einen Fall mitbekommen.
Da hatte jemand ein beschichtetes Raclette-Gerät gekauft und hat das erhitzt. Er hat auch geschrieben, nicht auf höchster Stufe. Und dem sind wirklich die beiden Wellensittiche tot von der Stange gefallen. Also in dem Fall, wenn das stimmt, dass er das nicht auf die volle Stufe erhitzt hat, vermute ich fast, dass vielleicht noch irgendwelche Produktionsrückstände in der Beschichtung waren, die dann beim ersten Aufheizen freigesetzt wurden. Also die meisten Pfannenhersteller empfehlen ja auch vor der ersten Benutzung die Pfanne mit heißem Wasser auszukochen. Ich nehme mal an, dass es auch deshalb passieren soll, um vielleicht eventuelle Verunreinigungen aus der Produktion noch zu entfernen.
Boah, krass. Okay, ich wäre da nie drauf gekommen, aber es ist ein super wichtiger Hinweis. Ich meine, zu Weihnachten, da werden ja gern Raclettes verschenkt und so und die packt man dann aus über die Weihnachtsfeiertage oder zu Silvester.
Ja.
Und da ist es auf jeden Fall ein super Hinweis, erst sauber machen, damit da wirklich nichts passieren
und
kann.
Und auch die Wellensittiche tatsächlich in ein anderes Zimmer stellen.
Auch ein vernünftiger Vorschlag. Danke, Katrin. So flexibel bin ich geistig gar nicht. Aber ich meine, jetzt, wenn es da die Vögel vom Stangerl haut, ist das, was da rauskommt, auch für uns Menschen gefährlich?
Ja, wir haben in unserer Teflon-Folge schon gesagt, also sowas bitte nie leer erhitzen, die Pfannen, weil eben ab 360 Grad dampfen die aus und können auch bei Menschen grippeähnliche Symptome hervorrufen. Aber jetzt nicht so krass wie bei den Vögeln, die haben einfach empfindlichere Atemwege.
Deswegen geht es da auch schon bei niedrigeren Temperaturen los, oder?
Genau. Also das ist jetzt der Service für alle Heimtierhalter. Liebe Brigitte, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und jetzt schauen wir mal, was war noch offen, Florian?
Ja, wir haben auch eine Folge gemacht zur Frage, ob Bio-Eier aus dem Discounter genauso gut sind wie Bio-Eier, sagen wir, vom Tante-Emma-Laden.
Stimmt, Antwort war ja, da gibt es im Prinzip keinen Unterschied.
Richtig, aber wir haben da noch ein paar interessante Fragen und Hinweise bekommen rund um Eier. Zum Beispiel von der Jella. Sie hat uns ein für sie wichtiges Anliegen geschrieben. Meines Erachtens, schreibt sie, hätte unbedingt erwähnt werden müssen, dass Bodenhaltung die für das Tierwohl schlechteste Haltungsform darstellt, zumindest in Deutschland. Leider gibt's, schreibt die Jella, immer noch zu viele unter uns, die Bodenhaltung besser als Freiland erachten. Kaum zu glauben. Aber leider war. So, ja, Jella.
Für viele ist es einfach wichtig, dass es den Tieren gut geht. Und wie ist jetzt da der Unterschied genau zwischen Bodenhaltung und Freiland?
Tja, erstmal, die meisten deutschen Eier kommen mit 58% aus der Bodenhaltung, gefolgt von der Freilandhaltung mit 24% und 14% aus ökologischer Erzeugung. Und der Unterschied, da steckt schon im Namen drin, gell? Freiland heißt, die Hühner können, wenn sie wollen, nach draußen. Mindestens 4 Quadratmeter Auslauf pro Huhn sind Pflicht. Und wenn sie im Stall sind, da sind dann maximal 9 Hühner pro Quadratmeter erlaubt. Da ist es dann genauso viel wie bei der Bodenhaltung.
Also Bodenhaltung, 9 Hühner pro Quadratmeter im Stall und bei der Freilandhaltung kommen noch 4 Quadratmeter draußen obendrauf.
Genauso kann man sagen.
Mhm. Aber die in der Freilandhaltung, die können eben raus und deswegen hat die Jella recht. Freiland ist besser für die Tiere als Bodenhaltung. Vielen Dank für den Hinweis. Und auch die Anne aus Geretsried hat zum Thema Eier geschrieben. Ihre Frage, muss auf der Verpackung von Eierprodukten, also jetzt zum Beispiel Nudeln, Gebäck und so weiter stehen, aus welcher Haltungsform die verwendeten Eier sind?
Anne, da muss ich dich leider enttäuschen. Dafür gibt es keine Vorschrift. Es muss nicht draufstehen, woher die Eier kommen, also aus welchem Land und auch nicht, wie die Hühner gehalten werden. Manche Hersteller schreiben das freiwillig drauf, aus welcher Haltungsform die Eier stammen. Also zur Erinnerung, 0 ist Bio, 1 ist Freiland. 2 Bodenhaltung und 3 ist Käfighaltung. Und Käfighaltung, muss man sagen, ist so ein Ding. In Deutschland gibt es die ja fast nicht mehr, aber in anderen Ländern sehr wohl. Und diese Eier könnten dann, ohne dass wir es merken, in den verarbeiteten Produkten drinstecken, die wir essen.
Und was kann man da machen, damit das nicht passiert?
Tja, 2 Dinge. Also entweder man liest ganz genau das Kleingedruckte durch. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat vor 2 Jahren mal so eine Untersuchung gemacht in Discountern und Supermärkten und hat festgestellt, also bei Gebäck und bei Kuchen, da ist es immerhin bei 95% der Eigenmarken der Supermärkte angegeben, woher die Eier stammen, die da drin stecken. Bei Markenprodukten interessanterweise sind es nur 25%. Also da lohnt sich der Blick drauf. Mhm. Oder man macht einfach die sicherste Methode, Bioprodukte kaufen. Da dürfen Eier aus Käfighaltung aus anderen Ländern auf jeden Fall nicht drinstecken, logischerweise.
Gut, ich habe zum Schluss noch was dabei. Und zwar zum Thema Waschen. Hatten wir ja auch schon öfter bei Besserleben, ist auch einfach ein Dauerbrenner. Gabriele aus Unterhaching hat uns an besserleben@bayern1.de geschrieben. Sie sagt, in der Werbung, da überschlagen sie sich ja fast alle so mit ihren Waschmitteln, die dann auch bei 20 Grad schon schön sauber machen sollen. Und sie fragt sich, ob die neuen Waschmittel durch die neuen Formeln nicht stärker sein müssen. Also quasi umweltschädlicher sind.
Also im Prinzip, ob wir uns da nicht so ein bisschen im Kreis drehen, oder? Also wir sparen Energie, weil wir kälter waschen können, belasten aber die Umwelt mehr, weil die Waschmittel, ich sag mal, giftiger sind.
Genau, und das habe ich Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg gefragt. Den kann man nämlich wirklich alles zum Thema Waschen fragen.
Immer wenn Sie an einer Schraube drehen, sozusagen, müssen Sie bei der anderen weniger machen oder mehr machen. Klar ist, dass sozusagen die Chemikalien in den sogenannten Kaltwaschmitteln, die da schon bei 20 und 30 Grad werben, ja, natürlich etwas aggressiver sein müssen als die, die bei 60 Grad erst wirken. Allerdings sind fast alle modernen Waschmittel mittlerweile auf 30 Grad optimiert. Und man muss ja als Gegenrechnung anstellen, wenn Sie dafür 60 Grad ansetzen, dann haben Sie natürlich einen ganz enormen Umweltschaden aus der Aufheizung. Ja? In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns da. Ganz vergleichbar ist es nicht, aber die allgemeine Fachmeinung geht in die Richtung, dass das Aufheizen auf, sagen wir, 60 Grad deutlich mehr Schaden bringt als die aggressiveren Chemikalien.
Also ja, bei den Chemikalien wurde nachgeschärft, wie es so schön heißt. Aber die Energieeinsparung ist so enorm, dass man diese Kröte schluckt. Wichtig halt immer, die richtige Dosierung der Waschmittel.
Dankeschön, Katrin. Und danke vor allem an euch für die super Fragen, die ihr uns zuschickt und für das super wichtige Feedback. Und klar, auch wenn wir jetzt Pause machen, ja, wir sind weiter für euch da unter besserleben@bayern1.de.
Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und natürlich auch Kritik und wünschen euch eine gute Zeit. Und wenn ihr Sehnsucht habt, alle Folgen gibt's wie immer zum Nachhören in der ARD Audiothek. Ciao!
Servus zusammen!
Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und unter bayern1.de.